So, ihr Lieben, ihr geht davon aus, dass ihr gut erholt seid und gestärkt seid. Ich möchte nicht groß wiederholen vom Vormittag. Wir haben gesehen, Egoismus, wie heißt es heute, jeder ist sich selbst der Nächste. Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Und dafür ist an alle gedacht. Das war schon damals in Jerusalem aktuell. Und ja, Raub, Bereicherung an anderen war in der Tagesordnung, aber wir durften auch sehen, wie Nehemia auch eingreift, nicht im Zorn, sondern nachdem er auch ein Stück darüber still geworden ist und sicherlich auch die Dinge durchbetet hat, gelingt es ihm einfach auch zur Ordnung zu rufen. Und es ist schon bemerkenswert, dass wir nichts davon lesen, dass sich irgendjemand davon rausnahm, sondern wirklich alle mitzogen. Und mich hat auch dieses in Vers 11 schon fasziniert, dieses doch gleich heute. Ja, das wurde nicht irgendwo auf die lange Bank geschoben. Das ging wirklich gleich zur Sache. Da gab es kein Überlegen mehr, kein Grübeln mehr. Hätte, wenn und aber. Die Leute wurden sofort in die Verantwortung gerufen und Dankeschön. Und es wurde vollzogen. Ich möchte jetzt lesen, Kapitel 5, Abvers 14. Auch von dem Tag an, als er mich bestellt hatte, um ihr Statthalter im Land Juda zu sein, vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasaster, 12 Jahre lang, habe ich mit meinen Brüdern die Speise des Statthalters nicht gegessen. Aber die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk beschwert und Brot und Wein von ihnen genommen. Dazu 40 Segel Silber. Auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber tat nicht so, aus Furcht vor Gott. Und auch am Berg dieser Mauer fasste ich mit an. Und wir kauften kein Feld und alle meine Diener waren dort zum Berg versammelt. Und die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die aus den Nationen, die ringsum wohnten, zu uns kamen, waren an meinem Tisch. Und was für einen Tag zubereitet wurde, ein Rind, 6 ausgewählte Schafe und Geflügel, wurden mir zubereitet und alle 10 Tage allerlei Wein in Menge. Und trotzdem forderte ich nicht die Speise des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Gedenke mir, mein Gott, zum Guten alles, was ich für dieses Volk getan habe. Zunächst bis hierher. Wir haben gesagt, der erste Teil Egoismus. Uns wird die Situation im Volk geschildert und die Rücksichtslosigkeit, ja Brutalität, mit der man miteinander umging, auf Kosten der ärmeren Masse. Und jetzt haben wir irgendwo das Vorbild des Nehemia. Und was hier zum Ausdruck kommt, das ist schon gewaltig. Nehemia war ja nicht nur als Bauleiter über Jerusalem eingesetzt von Artasaster, er war ja auch zum Statthalter über Jerusalem, über Juda eingesetzt. Und ihm stand eigentlich ein rechtmäßiger Lohn zu. Und das wird auch hier beschrieben, nämlich im Vers 15, ja, alle früheren Statthalter, alle, die vor ihm den gleichen Job gemacht hatten, die hatten das Volk beschwert, die hatten sämtliche Lebensmittel für sich vom Volk eingefordert und natürlich auch mit dem ganzen Tross und der ganzen Dienerschaft, dem Militär und dazu noch 40 Sekel Silber täglich. Und auch die Diener herrschten willkürlich über das Volk. Das war die Situation, das war vorher Tagesordnung. Und von Nehemia lesen wir, dass er das nicht tat. Im Vers 15 am Ende, ich aber tat nicht so. Warum? Aus Furcht vor Gott. Nehemia wusste um die Zu- und Umstände im Volk. Er wusste, dass da schon Armut angesagt war. Er verzichtete 12 Jahre eigentlich auf den ihm zustehenden Lohn. Und er tat das aus Furcht vor Gott. Oder ich sage es einmal im übertragenen Sinne auf uns heute. Er tat das aus Liebe zum Herrn Jesus. Er konnte ganz bewusst verzichten. Er belastete das Volk nicht. In dieser Weise war er, es gibt so ein, ja, ich bin kein Freund von Fremdwörtern, ja, mit Englisch habe ich erst recht nicht, aber es gibt so ein unmögliches Fremdwort, Integrität. Ja, Integrität meint, integer sein meint einfach, ja, wahrhaftig sein. Ja, also, ja, wirklich das sein, was man sagt. Von Herrn Jesus heißt es ja immer im Johannes-Evangelium Kapitel 8, auf die Frage hin, wer er ist, da sagt er wörtlich, ich bin durchaus das, was ich auch zu euch rede. Ja? Beim Herrn Jesus war Theorie und Praxis völlig identisch. Das, was der Herr Jesus predigte, das lebte er auch. Ja? Integer. Ja? Vergesst das ganz schnell, braucht man nicht. Ja? Nehemia war auch in dieser Weise ein Vorbild für das Volk. Er lebte uneigennützig. Natürlich spricht das auch gleichzeitig davon, dass dieser Mann ja sehr reich gewesen sein muss. Ja? 12 Jahre auf jegliche Einkünfte verzichten, das ist eine schöne Hausnummer. Aber daran merken wir auch, was der Mann am persischen Königshof für Vertrauen genoss und was der, wie der dort entlohnt, belohnt worden ist. Ja? Das ist ja gleichzeitig eine Sprache, die hier wirklich deutlich wird. Nehemia, wir würden heute sagen, salopp, Nehemia hatte im wahrsten Sinne des Wortes ein gastfreies Haus. Kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, denn wir haben gelesen im Vers 17, und die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, ist ja nur die eine Zahl, als auch die aus den Nationen und die ringsumher wohnten, zu uns kamen, waren an meinem Tisch. Es gibt kluge Leute, die gehen davon aus, dass Nehemia auch gemessen anhand dessen, was im Vers 18 aufgezählt wurde, was da alles geschlachtet und zubereitet wurde, gibt kluge Leute, die meinen, dass er ca. 500 Leute täglich am Tisch hatte. Die hat er aus eigener Tasche beköstigt. In Gottes Wort, gerade auch im Neuen Testament, spricht gerade auch der Apostel Paulus sehr oft von Gastfreundschaft. Ja, wir lesen sogar mal wörtlich, nach Gastfreundschaft trachtet oder Gastfreundschaft sucht. Im Hebräerbrief lesen wir, da haben manche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ja, damit sage ich nicht, Bruder, dass du hier so ein Engel im Haus hast. Ja? Vergiss es mal ganz schnell. Sicherlich dachte der Schreiber des Hebräerbriefes an die Begebenheit mit Abraham, wo die beiden Männer kamen mit einer Verheißung Gottes, die letztendlich Engel, Boten Gottes waren. Nach Gastfreundschaft trachtet. Nehemia hatte ca. 500 Leute täglich am Tisch. Das kostete richtig etwas. Aber er tat diesen Dienst. Er war wirklich für seine Gäste, er war wirklich für sein Volk da und das auf eigene Kosten. Wir sind manchmal schnell damit, auch hier manchmal unweise Urteile zu sprechen. Im Neuen Testament, ja, gerade der Apostel Paulus geht oftmals auch auf diesen Gedanken ein, der Reichen und der Armen, ja, und der Verantwortung. Aber wir sind uns wohl dessen bewusst, dass vieles, zuvor mal grundsätzlich, ja, Reichtum ist nicht strafbar. Ich sag's mal so, ja. Die Frage ist, wie Reichtum erworben wird, mit welcher Gesinnung, ja, und ja, mit welchen Maßnahmen. Ja, da gibt es durchaus unlautere Dinge. Aber wenn wir das wirklich erleben dürfen, dass wir, ja, der Herr uns wirklich beschenkt, wir haben uns heute Morgen daran erinnert, ja, aus deiner Hand haben wir dir gegeben, dann ist es einfach eine gute Sache und dann dürfen wir das. Und vieles könnte im Berg des Herrn überhaupt nicht stattfinden, wenn es nicht wirklich auch reiche, reich beschenkte Geschwister gäbe, die auch eine offene Hand haben. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war vor anderthalb Jahren in Neften-Dreist-Diefenbach, klingt schaurig, liegt dabei Siegen, zu Gast in einer Versammlung zu Bibeltagen und unterhielt mich da mit einem lieben Bruder, der auch in der Kassenkommission ist, also Wir als vollzeitige Mitarbeiter in der Freien Brüdergruppe, wir werden ja bezahlt aus der sogenannten Kasse Werk des Herrn. Die wurde schon 1949 gegründet. Und aus dieser Kasse werden, also diese Kasse hat nur Gelder von Spenden, ja, beziehungsweise wo Dienste von Brüdern irgendwo honoriert werden, aus dieser Kasse werden wir bezahlt. Ich kann mich gut daran erinnern, ich fragte denn den Bruder, er war in der Kassenkommission, wie ist denn zurzeit der Stand in der Kasse? Also nicht aus Angst, dass ich irgendwo nächsten Monat den Lohn nicht kriegen könnte, darum ging es mir gar nicht. Aber er sagte mir, ja, wir hatten letzten Monat 17.000 und minus. Und vor einer Woche kam eine Spende von 18.000 Euro, eine Einzelspende von 18.000 Euro. Und wir sind wieder ausgeglichen. Ja? Es ist einfach, hat Gott irgendeinen benutzt, genau mit der Summe, die fehlte, benutzt einfach für sein Werk. Nehemia war ein Mann, der wusste, was ihm anvertraut war und der damit gut umging. Ja? Ihm standen täglich 40 Sekel Silber zu. Ich muss das mal umrechnen aufs Jahr und das mal 12. Ja? Worauf dieser Mann bewusst verzichtete. Ja? Und er wusste, dass das Volk schon belastet war und er wollte es nicht noch mehr belasten. Und was war seine Motivation? Ich aber tat nicht so aus Furcht vor Gott. Nehemia sah zuerst seine Verantwortung gegenüber dem lebendigen Gott. Und das ist eigentlich ein Kennzeichen für all sein Tun in diesem Buch, dass er immer, egal wie die Zu- und Umstände auch waren, immer ja, an seinen Gott dachte, an die gerechten Ansprüche Gottes an ihn, dass er immer an die Ehre Gottes dachte, dass er immer daran dachte, Gott zu fürchten, ja? Gott gehorsam zu sein. Was treibt uns so um, auch im Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Geht es uns irgendwo darum, wie sagen die Schwaben, schaffe Häuser baue, ja, anzuschaffen oder zu horten, ja, wie heißt der coole Spruch? Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt, ja. Oder sind wir Leute, oder lernen wir es vielleicht wieder neu, auch in diesen Dingen ganz bewusst zu vertrauen und aus der Hand unseres Gottes zu leben? Mich hat persönlich schon in ganz jungen Jahren ein Bibelwort sehr geprägt, das muss ich nicht aufschlagen, Matthäus 6, Vers 33. Man muss euch nachts wecken können, da muss das abrufbar sein. Was steht da? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden oder zufallen. Ich wünsche mir sehr, dass wir das wieder neu lernen, ja, wirklich in diesem Vertrauen zu leben. Ich war damals da sehr kontrovers. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich ja, bewusst den Aufstand geprobt habe gegen meinen Vater. Ich bin damals mit 19 nach Kriewitz gegangen. Sagt euch nichts, Kriewitz ist eine Kleinstadt, 20 Kilometer südlich von Schwerin. Und da hatten die Brüderversammlungen ein Altenpflegeheim mit 45 Plätzen. Und ich bin dort, bei uns gab es so eine Bewegung in der Jugend damals, in den 70er Jahren, ein Jahr für Gott. Wir haben also unsere Arbeit gekündigt und bei mir wurden aus dem einen Jahr dann 2 Jahre, also als Diakon in Kriewitz. Und mein Vater war da strikt dagegen. Er wollte mir das ersparen, was er durchmachen musste. Jung geheiratet und kein Knopf in der Tasche. Und alle Jahre wieder kamen da die Bambinos geputzelt. Ja? Und es war manchmal eng. Das wollte er mir ersparen. Spare du hast einen spitzen Beruf, geh du fuschen nach Feierabend. Ich habe gesagt, nein, Vater, das ist jetzt dran. Und ich kann euch sagen, man kann das erleben, dieses Trachte zuerst und alles andere wird euch zufallen. Ich war keine gute Partie, ja, als kennt ihr den Ausdruck, gute Partie, haben die Alten früher gesagt, wenn es um Heiraten ging, ja, der oder die ist eine gute Partie. Ich war keine gute Partie, ich hatte nichts mitgebracht, ja, Konto 0, Aquarium hatte ich, war Micha. Aquarium habe ich in eine Ehe gebracht, klar. Aquarium habe ich in eine Ehe gebracht, eine Fotoausrüstung. Und das war es dann aber auch schon. Ja? Und so haben wir geheiratet. Liebe Geschwister, ich möchte gerne vom Nehemia lernen. Ja? Wirklich nach seinem Willen zu leben und nicht irgendwo nach Dingen zu streben. Ja, rings um uns herum geht es nur um Haben, um Besitzen, um Genießen. Ja, ich habe einen leiblichen Onkel, die konnten keine Kinder haben und wir waren oft bei ihnen. Und da hat man das, ich kann das im Nachhinein so sehr gut nachvollziehen. Der hat immer irgendwo auf das nächste Ziel hingelebt. Ja? Wenn ich das habe, so den Eindruck hat er immer so erweckt, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Ja? Und man hat immer irgendwo neu auf Ziele hingelebt, auf Ziele hingespart, auf Ziele hingearbeitet und dann irgendetwas erworben. Die vermeintliche Erfüllung. Und es dauerte keine 4 Wochen, da gab es das nächste Ziel. Wie sagt Salomo? Alles ist ein Haschen nach Wind. Und der zweite Slogan bei Salomo, dem Prediger, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir wollen einfach wirklich, wird morgen Schwerpunkt sein, richtige Prioritäten setzen. Und wir wollen das, was wir haben, in dem Bewusstsein verwalten, wie David, aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Noch etwas kommt hier zum Ausdruck, Vers 16. Und auch am Werk dieser Mauer fasste ich mit an. Nehemia stand in vorderster Front, haben wir uns schon Kapitel 4 am Ende erinnert. Nehemia war sich nicht zu fein, er fasste mit an, er arbeitete mit. Und auch die Leute, die um ihn waren, auch alle seine Bediensteten waren dort am Werk versammelt. Im Vers 19 betet Nehemia wiederum, das dritte Gebet. Gedenke mir, mein Gott, zum Guten alles, was ich für dieses Volk getan habe. Das mag jetzt auf den ersten Blick irgendwo eigenartig klingen. Aber Nehemia ist ein bescheidener Mann. Er rühmt sich nicht irgendwo vor dem Volk dessen, was er tut oder worauf er verzichtet. Aber er weiß sich in seinem Gott und er weiß um seinen Gott als einen gerechten Richter. Und er weiß, dass bei diesem Gott auch einmal Lohn sein wird. Gedenke, mein Gott, zum Guten alles, was ich für dieses Volk getan habe. Geschwister, ich glaube, auch darin liegt ein Stück, nicht nur auch ein Stück Anreiz, ein Stück Mut machen, darin liegt auch ein Stück Trost. Ja? Alles, was wir in Aufrichtigkeit unserer Herzen für unseren Herrn Jesus tun oder auch für unseren Herrn Jesus ganz praktisch auch opfern, wird letztendlich Frucht sein in der himmlischen Ewigkeit, die letztendlich ihn einmal ehren wird. Ja, wir kennen dieses schöne Bild aus einer Offenbarung, wo die 24 Ältesten ihre Siegeskränze oder Siegeskronen niederwerfen vor dem Thron des Lammes. Ja? Also was Nehemia hier tut, das ist eigentlich nicht zum Selbstzweck, auch wenn das beim ersten Lesen so scheint. Auch darin sieht er einfach die Ehre, die Anbetung seines Gottes. Ich möchte jetzt weiterlesen, Kapitel 6. Da heißt es, und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und dass keine Lücke mehr darin wäre. Doch hatte ich bis zu jener Zeit die Flügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in einem der Dörfer in der Talebene von Ono miteinander zusammentreffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses zu tun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte ich das Werk ruhen, wenn ich es ließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise 4-mal zu mir. Ich erwiderte ihnen auf dieselbe Weise. Ich habe das heute überschrieben mit Kompromisse. Kompromisse. Ja, wir hatten Spott, wir hatten Einschüchterung oder Säbelrasseln, wir hatten Entmutigung, Furcht, heute Morgen Egoismus. Es kommt die nächste Taktik, falsche Kompromisse. Und wieder sind es die gleichen Leute, die gleichen Feinde, die da aufgelistet werden. Und hier, ja, man könnte meinen, man bietet sich an, ja, man bietet Hilfe an. Man muss sich etwas Neues einfallen lassen. Kommt herab, kommt zu uns. Ja, auf der einen Seite kam Kapitel 5, der Feind von innen, jetzt kommt er wieder von außen. Scheinbar will man kooperieren, scheinbar will man zusammenarbeiten. Und auch das ist, denke ich, bis heute nicht anders. Für euch hat in der zurückliegenden Geschichte das Wort Absonderung sicherlich irgendwo einen sehr markanten, herben Nachgeschmack, ja? Aber ich glaube, hier geht es ein Stück darum. Ja? Nicht Zusammenarbeit um jeden Preis. Auch das war wieder irgendwo eine Finte. Diese Leute taten alles, um irgend zu verhindern, dass der Mauerbau fertig wurde. Und hier war es ja schon weit vorangegangen. Das Einzige, was fehlte, waren die Tore. Und man biedert sich an. Lass uns zusammentreffen. Und wir lesen hier im Vers 2 am Schluss, Nehemia durchschaut die Sache sofort. Sie beabsichtigten aber, mir Böses zu tun. Liebe Geschwister, es braucht auch heute Leute, die Heilige Schrift spricht, in einer bildhaften Rede im Alten Testament, im Neuen Testament, ganz deutlich, ja, wachet und betet. Es braucht Männer und Frauen, die Entwicklungen sehen. Es braucht Leute, die nicht nur an das Heute denken und an das Morgen, sondern auch ein Stück weiter denken und wirklich auch Entwicklungen sehen, Wächterdienst tun. Heute höre ich oft, wenn es um Versammlung geht, wenn es um Abläufe geht, wenn es Abläufe in den Zusammenkünften, wenn es um Praktiken geht, dann höre ich oftmals so dieses Argument, naja, das machen sie doch da und da auch. Ja? Und der Gemeinde ist das auch eine ganz tolle Sache. Ja? Man hört manchmal die tollsten Sprüche. Das kann nicht unser Beurteilungskriterium sein. Unser alleiniges Beurteilungskriterium muss einfach bleiben, was sagt Gottes Wort? Was ist für uns als örtliches Zeugnis dran? Was sich woanders bewährt hat, ich sag mal vorsichtiger, scheinbar bewährt hat, muss für uns im örtlichen Zeugnis noch lange nicht dran sein. Und die Strukturen und die Gegebenheiten, die sind auch örtlich oftmals sehr unterschiedlich. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr ja einfach auch für euch weiter auch die Dinge prüft und bedenkt. Gottes Wort sagt uns ja sehr deutlich, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Ja, sich nicht leiten zu lassen, was woanders gemacht wird, das kann überhaupt kein Kriterium sein, sondern einfach zu fragen, Paulus fragt, Saulus fragt vor Damaskus, Herr, was willst du, was ich tun soll? Und diese Frage, die sollten wir immer wieder stellen. Auch wenn es um Entscheidungen geht, ob im persönlichen Leben. Wir haben alle irgendwo unser ganz persönliches Glaubensleben. Wir stehen alle irgendwo in der Zucht unseres Herrn. Und der Herr hat mit jedem von uns seinen Plan. Er hat für jeden von uns die entsprechenden Aufgaben und Dienste. Wir wollen alleine fragen, was er will. Hier gibt es Leute, die biedern sich an. Ja, das klingt ja erstmal sehr, sehr gut. Ja. Warum denn nicht? ja, sich in der Talebene von ohne miteinander zusammentreffen, kann ja nicht verkehrt sein. Ja? Klingt ja immer ganz cool. Da ist auch nichts mehr mit Säbelrasseln oder mit irgendwelchen bösen Gerüchten. Ja? Manchmal sind die Dinge auch noch so ein bisschen fromm vergrämt. Ja? Im Neuen Testament lesen wir ja, ist euch allen bekannt, ich erzähle euch nichts Neues, zwei Wesenheiten oder zwei Arten, wie der Teufel arbeitet. Im 1. Petrusbrief im Kapitel 5 lesen wir davon, er ist der brüllende Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlinge. Das ist offensichtlich, das ist brutal, das Brüllen eines Löwen, das kann man nicht überhören. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war als Jugendlicher oft, Oranienburg ist ja nicht weit von Berlin, wir waren oft in Tierpark, Friedrichsfelde und im sogenannten Alfred-Brehm-Haus. Manche werden das vielleicht von euch kennen. Kommt ihr so weit nach Berlin? Kommt ihr manchmal raus aus dem Thüringer Wald? Ja, gut, okay. Also wenn im Alfred-Brehm-Haus, nun halte das natürlich dann noch gewaltig, wenn da ein Löwe brüllte, da ging das schon so ein bisschen durch Mark und Bein. Ja? Das war schon besonders. Aber im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, da wird er uns beschrieben, der 2. Korintherbrief, der hat einen gewissen Schwerpunkt. Ja? Der Apostel Paulus, der möchte irgendwo die Geschwister in Korinth irgendwo wachrütteln. Da waren Leute aufgetreten, die Leute eingedrungen, aufgetreten, die auch am Dienst, am Zeugnis des Paulus irgendwo nagten, ihn irgendwo suchten, unmöglich zu machen. Und da heißt es in 2. Korinther 11, im Vers 13, und Paulus redet Klartext, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. Hier haben wir die zweite Angriffstaktik. Satan nimmt die Gestalt als eines Engels des Lichts an. Das klingt erstmal durchaus positiv, klingt vielleicht sogar ein bisschen pseudogeistlich, ja. Und gibt ja immer wieder so Geschwister, die da auch, ich sag's mal auf meine Weise, ja, die da auch für alles offen sind. Ich sag immer, wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht, ja. Wir sollten schon die Dinge prüfen, ja. Hier bieten sich auch Leute an, vormals waren sie offensichtliche Feinde, ja, und jetzt hat man so das Gefühl, jetzt will man so irgendwo die Hand reichen, jetzt versuchen wir es mal ganz anders. Aber Nehemia ist sehr nüchtern und wach. Sie beabsichtigten aber, mir Böses zu tun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es ließe und zu euch hinabkäme? Nehemia lässt sich auch durch dieses Anbiedern, ja, durch diese angebotenen Kompromisse überhaupt nicht aus der Bahn werfen. Ja, er hat ein Ziel. Er spricht von einem großen Werk. Ja, wir haben uns daran erinnert heute Morgen. Ja, Kapitel 1, ein großer Gott. Kapitel 5 hatten wir großes Geschrei. Und jetzt haben wir zu tun mit einem großen Werk. Nehemia hat eine Aufgabe. Und die Aufgabe, die war noch nicht vollendet. Und seine Aufgabe bestand ja auch nicht nur im Wiederaufbau der Mauer und im Einsetzen der Torflügel. Das war die eine Seite. Also einmal dieses sichtbare Zeugnis für Yahweh, den Gott Israels. Und auch zweitens natürlich der Schutz, ja, die Schutzfunktion nach außen. Aber wenn das alles gewesen wäre, hätte Nehemia auch nach 52 Tagen wieder abziehen können. Ja. Er blieb 12 Jahre. Da war ja noch die ganze Infrastruktur wieder aufzubauen. Ja. Die ganze Stadt war ja zerstört. Da gab es nicht viele funktionstüchtige Häuser. Da war ja vieles zu tun. Und unter anderem auch, kommen wir ja vielleicht hoffentlich nochmal dahin, auch der geistliche Aufbau. Ja. Der ganze Tempeldienst, es war ja viel mehr zu tun. Er hatte wirklich ein großes Werk. Und er ließ sich durch nichts irgendwo von diesem Ziel abbringen. Auch nicht hier diese scheinbar gereichte, angebotene Hand. Ja? Er ließ sich auf keine falschen Kompromisse ein. Ich denke, die Fülle, die Masse der Kompromisse und auch der faulen Kompromisse, die sind auch in unserem praktischen Glaubensleben manchmal sehr groß. Ja? Das muss ich gleich so den Rahmen der Versammlung betreffen, aber in unserem persönlichen Glaubensleben spielen Kompromisse und manchmal auch falsche und faule Kompromisse manchmal eine sehr große Rolle. Ich kann mich gut daran erinnern, während meiner Bausoldatenzeit kam auf einmal ein Befehl, Tagesbefehl, wir sollten also Montag bis Sonntag durcharbeiten, 3 Wochen also täglich arbeiten, auch sonntags, und dann nach 3 Wochen Urlaub und Sonderurlaub. Und ich habe verweigert, habe mit meiner Frau abgesprochen, für mich war es ein Unding, am Sonntag zu arbeiten. Ich weiß, es gibt Berufe, da ist das dran und gar nicht anders machbar. Akzeptiere ich auch völlig, aber Gottes Wort sagt uns, wenn diese Notwendigkeit nicht besteht, wir sollen 6 Tage arbeiten und am 7. ruhen. Und das stand für mich fest. Habe ich mit meiner Frau abgesprochen, die musste das ja auch irgendwo mittragen, weil es hieß dann Urlaub unabsehbarer Zeit. Ich will sagen, ich habe das nie vergessen, weil wir haben jeden Abend Andachten gehalten. Wir waren so mindestens 20, 25 Mann, jeden Abend Andacht gehalten und alle sind umgekippt. Die Einzigen, die nicht umgekippt sind, waren die Adventisten. Die haben natürlich ihren Sabbat am Samstag durchgezogen. Ja? Hut ab. Ich war der Einzige außerhalb der Adventisten, der gesagt hat, nein, ich arbeite am Sonntag nicht. Was passiert ist, ich bin nach 3 Wochen als Erster in Urlaub gefahren. Und ich musste keinen Satz sagen zu meinen Kameraden. Die waren alle nur beschämt. Die haben durchgearbeitet und sind nicht in Urlaub gefahren. Das ist nur so ein kleines Beispiel und auch keine große Heldentat. Ich möchte nicht als so einer erscheinen. Ja? Liebe Geschwister, wir wollen weise sein und uns hüten vor irgendwelchen Kompromissen. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Ihr wisst alle, was für euch vielleicht so Kompromisse sind, die immer mal wieder irgendwo auf einen zukommen, wo man immer dann irgendwo am Abwägen ist. Machst du das? Kannst du das machen? Ist das recht? Wir wollen uns auch nicht richten nach dem, was die Masse tut. Ja? Ich weiß nicht, kennt ihr das Lied? Bestimmt kennt ihr das Lied, haben wir es in meiner Jugendzeit gesungen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Kennt ihr, oder? Damals als Jugendlicher habe ich das gesungen, so mit dem Hintergedanken, ja, wir sind als Christen hier im Lager der Atheisten und Kommunisten und wir schwimmen gegen den Strom. Ja, heute, wenn ich das Lied singe, da denke ich mehr so, wir sind gerufen, gegen den Strom zu schwimmen im sogenannten christlichen Lager. Denn was da alles so abgeht und was sich da alles so bewegt und was da überhaupt noch übrig geblieben ist von Bibeltreue und Leben mit dem Herrn Jesus, das ist erbärmlich. Und da schwimmen wir schon gegen den Strom als Gläubige. Und wir brauchen uns nichts vorzumachen, wir sind Fundamentalisten. Wir werden eingeordnet mit Islamisten in einer Reihe. Wir sind Fundamentalisten. Und es ist gut, dass das so ist. Wir wollen uns nicht von dem Fundament des Wortes Gottes, von dem Fundament des Glaubens an unseren Gott und Vater und unseren Herrn Jesus Christus irgendwo abbringen lassen. Wir wollen Fundamentalisten bleiben, fundamentiert auf dem Wort Gottes. Nehemia sieht für sich eine große Aufgabe. Ja? Er hat ein großes Werk und er sieht die Gefahr, und lässt sich überhaupt nicht aus der Bahn werfen, lässt sich nicht irritieren, weist das strikt ab. Und wie beharrlich oder penetrant die Leute sind, haben wir im Vers 4 gelesen. Sie sandten auf diese Weise 4-mal zu mir und ich erwiderte ihnen auf dieselbe Weise. Nun kann man Dann kann man über Allianz denken, wie man will. Ja? Ich habe eine klare Meinung und Überzeugung zum ganzen Thema Allianz. Zu mir kam über Jahre ein alter Bruder von der Gemeinschaft, immer im November hat er sich bei mir angemeldet, ganz förmlich, war ein lieber Bruder. Ich habe mit meinem Termin gemacht und der saß dann bei mir in der Stube. Ich wusste immer, worum es ging, Allianz Gebetswoche. Ich habe mal schon, man muss weise sein, ja. Ich habe mal schon einen Haufen Luft rausgelassen und gesagt, mein lieber Bruder, ich lese uns immer ein Bibelwort und dann beten wir beide zusammen und dann trägst du mal dein Anliegen vor. Ich wusste, was da kommt. Ja. Und dann habe ich nur gefragt, du, mein lieber Bruder, was sagt die Schrift über das weibliche Pastorat? Sie hatten eine Pastorin. Fiel natürlich nichts ein, beschämtes Schweigen. Da ist eure Pastorin gläubig? Ich wusste, dass sie selbst da ihre Zweifel dran hatten. Was sagt die Heilige Schrift über das Beten der Frau? Wieder Schweigen im Walde. Und ich habe gedacht, weißt du, ich bin gern bereit, mit euch zusammen zu beten, aber nicht im Rahmen der Evangelischen Allianz. Wer sich mal, vielleicht ecke ich ja bei manch einem an, kann ich auch gut mitleben. Wer sich mal mit der Geschichte der Deutschen Evangelischen Allianz beschäftigt und wer da auch heute mitarbeitet, der muss einfach zu der Erkenntnis kommen, dass da wohl unser Platz nicht sein kann. Wir sind immer im Frieden geschieden. Wir haben als Versammlung nie an der Allianz Gebetswoche teilgenommen. Aber ich habe sie dann schockiert, die Brüder der Gemeinschaft. Ich wusste, dass sie sich Freitagabend zum Gebet trafen, da die Ältesten. Und da bin ich dann erschienen. Ich glaube gar nicht, wie die geguckt haben. Matthias, du hier? Ich sage, ja, ich möchte gern mit euch beten. Aber nicht unter Leitung eurer Pastorin, nicht im Rahmen der Allianz. Wir wollen weise sein, dass wir keine falschen Kompromisse eingehen. Dabei geht es nicht darum, dass wir hier irgendwo in der Brüderbewegung oder als christliche Versammlung, wie wir das Kind auch nennen wollen, dass wir hier irgendwo die einzigen Wahren wären. Oder der Hecht im Karpfenteich. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir wollen uns wirklich nach dem Wort Gottes orientieren und uns hüten vor falschen Kompromissen. Ich möchte ein Zitat lesen. Ich hoffe, ihr seid nicht schockiert, das ist von Adolf Hitler. Ja? Ich bin kein Brauner, in keiner Weise. Aber dieses Zitat hat mir sehr gefallen zu diesem Thema. Adolf Hitler hat mal geschrieben, geistige Verwirrung, Verleugnung menschlicher Gefühle, gespielte Unentschlossenheit, Panikmache, dies sind unsere Waffen. Ich wiederhole. Geistige Verwirrung, Verleugnung menschlicher Gefühle, gespielte Unentschlossenheit, Panikmache, dies sind unsere Waffen. Es ist bis heute so. Und wir wollen ja, uns hüten, uns irgendwo aus der Bahn werfen zu lassen. Wir wollen sicherlich im Frieden und auch in Respekt und Wertschätzung mit anderen, ich sag mal, christlichen Kreisen umgehen, aber wir wollen auch gut unterscheiden, wo wir hingehören, was unser Platz ist. Wir wollen kompromisslos unseren Weg gehen. Und Nehemia ist auch darin ein Vorbild. Wenn er sich da irgendwo hinreißen lassen hätte, und das bringt er ja auch hier zum Ausdruck, dann würde dieses Werk zum Erliegen kommen. Dann wäre es nicht zum Einsetzen der Tore gekommen. Dann wäre diese Schutzfunktion nicht gegeben. Man hätte ihn irgendwo versucht einzulullen, irgendwo für sich zu vereinnahmen. Wir wollen wirklich wie Nehemia unterscheiden und dabei auch wirklich entschlossen unseren Weg gehen. Ich, nur ein praktisches Beispiel. Ich war in einer Versammlung zu Gast vor 3 Jahren, glaube ich. Nach der Verkündigung, war sonntags, nach der Verkündigung kommt da ein Bruder auf mich zu und ja, so ein bisschen schnippisch, ein bisschen, naja, Matthias, war ja im Großen und Ganzen nicht schlecht. So ein Rumgeeier, das geht bei mir schlecht. Ich sagte, du, denn, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, dann bitte mit der Bibel in der Hand, dann will ich das gerne annehmen. Lass uns hier Tacheles reden. Ja, darum geht es gar nicht so richtig. Naja, wir haben hier, hast du ja hinten gesehen, wir haben hier zwei Immigrantenfamilien und ich hätte mir schon gewünscht, dass du mehr auf sie eingegangen wärst. Ich bin das. Ich habe versucht, wirklich in schlichter, einfachster Weise Evangelium zu verkündigen und habe ihm das auch gesagt. Ja, schon, aber das war mir noch zu wenig. Und dann kam ein Nachsatz, der hat mir zutiefst zu denken gegeben, Thema Kompromisse. Er sagte mir, Matthias, desto mehr ich diese Leute kennenlerne, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass ihr Gott auch unser Gott ist. Ich habe das wirklich erlebt. Und ich sagte ihm, Kamerad, wenn Allah und Jahwe Gott, der ewig Seiende, der gleiche ist, dann ist ja Schluss mit lustig. Dann komme ich auch nicht mehr. Also Kompromisse, die bieten sich ständig irgendwo an. Ja? Und das kommt manchmal auf sehr schleichende Weise und manchmal auch sehr brutal. Wir wollen einfach weise sein. Das geht schon in unserem ganz persönlichen Glaubensleben los. Und nicht, was die Masse macht, ist legitim. Ja, wir haben uns heute Morgen daran erinnert, ich habe diese beiden Beispiele genannt, das hat wirklich praktisch stattgefunden mit diesen LKWs und Elektronikgeräten. Ja, wenn die Ersten anfangen, da abzuräumen, dann macht das sofort Schule. Ja? Und dann finden sich auch die Nächsten. Ja? Was allgemein üblich ist, da kann man sich sehr schnell anschließen. Da kann man sich sehr schnell mitreißen lassen. Aber wir wollen uns nicht danach ausrichten, was allgemein üblich ist oder was sogar schon legitim erscheint. Wir wollen dabei bleiben, unseren Maßstab wirklich an Gottes Wort auszurichten. Und wenn es legitim geworden ist, ja, so wie die DDR-Zeiten, da gab es doch mal so einen blöden Spruch. Da hat es immer geheißen, beim Eigenheimbau, bei der Vollendung vom Eigenheimbau, und wenn man jetzt davor treten würde und sagen würde, VEB raustreten, wieso bleibt denn stehen von der Bude? Ja? Es war allgemein üblich, es gab nichts zu kaufen, man hat eben weggefunden oder mitgenommen oder wie das auch zu nennen wäre. Ja? Wir wollen uns nicht nach dem ausrichten, was allgemein üblich ist, sondern wirklich bei Gottes Wort bleiben. Und da gibt es ein paar ganz klare Angaben. Ja? Wenn heute viele Leute und selbst Fromme nicht mehr wissen, nicht mehr unterscheiden können zwischen mein und dein, dann ist das übel. Und dann kann das nicht für uns die Norm werden. Wir wollen uns an Gottes Wort ausrichten. Wir lesen weiter, Kapitel 6, 5. Es geht um die siebente Angriffstaktik des Teufels. Und da geht es um, man könnte das überschreiben mit Gerüchte oder Verleumdungen. Da sandte Sanballat auf diese Weise zum fünften Mal seinen Diener zu mir, mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin stand geschrieben, unter die Nationen verlautet, und Gashmu sagt es, dass ihr, du und die Juden, beabsichtigt, euch zu empören. Darum bautest du die Mauer, und du wolltest nach diesem Gerücht ihr König werden. Auch habest du Propheten bestellt, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen und sagen, es ist ein König in Juda, und nun wird der König diese Gerüchte vernehmen. So komm nun, dass wir uns zusammen beraten. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nicht geschehen nach diesen Worten, die du sprichst, sondern aus deinem eigenen Herzen erdichtest du sie. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sprachen, ihre Hände werden von dem Werk ablassen, und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Verleumdung, Gerüchte oder neutestamentlich könnten wir auch sagen, üble Nachrede oder in Misskredit bringen. Ja? Genau diese Situation haben wir. Alles andere hat bisher nicht geholfen, nicht gezogen. Nehemia ließ sich durch nichts und niemanden irgendwo aus der Bahn werfen. Jetzt kommt die nächste Taktik. Wir lesen hier schlicht und einfach mit einem offenen Brief. Nun, das ist kein Sachverhalt, den ich euch erklären muss. Das habt ihr in der Vergangenheit selbst intensiv verspürt. Es sind in der Brüderbewegung manche Briefe geschrieben worden und viele Briefe geschrieben worden. Und manches war ähnlich wie hier. Jetzt wird es sehr offensichtlich. Und wenn es hier heißt offener Brief, ja, normalerweise wurden Briefe auch schon zu damaliger Zeit versiegelt. Ja, das ging nämlich nur den Empfänger etwas an. Aber hier heißt es offener Brief. Also letztendlich mit dem Hintergedanken, das sollen eigentlich alle erfahren. Ja, das soll breit gemacht werden. Und hier gibt es auch im Vers 6 ein Stück eine Steigerung. Darin stand geschrieben, unter den Nationen verlautet, und Gashmu sagt es. Kommt uns das bekannt vor? Es gibt ja auch oftmals so innerhalb der Versammlung so Gerüchte, ja? Und auch üble Verleumdungen. Und mit jedem Weitererzählen wird die Mücke immer größer, bis zum Schluss ein Elefant draus wird. Ja? Ihr kennt das Spiel. Es ist eine Sache, die mich schon sehr bewegt, muss ich euch sagen, weil das wirklich eine üble Sache ist. Ich bin dafür bekannt in meiner Heimatversammlung. Mit den Jahren hat sich das noch stark verfestigt, dass ich keinerlei Gerüchte oder Tratsch annehme. Ja? Es gibt im Matthäus-Evangelium da eine klare Folge, wie mit solchen Dingen umzugehen ist. Ja? Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 mal eine Aussetzung. Wo steht das? Wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, dann geh hin. 18 war ich schon mal. Ich habe eine neue Bibel und das fällt mir irgendwie schwer. Wir kennen dieses Spiel. 18,15. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm doch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werden. Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hört, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das ist schriftgemäße Reihenfolge, wenn es um ja, Gerüchte geht, ja, um irgendwelche üblen Nachreden. Ja, dann, wenn es irgendwelche Dinge zwischen uns gibt, dann sind wir gerufen, ich sage mal meinen Worten, den Frieden zuerst selber zu suchen, hinzugehen. Ja. Das ist eine Sache, die, ja, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber das fällt ja meistens schwer, ja, in Abwesenheit übereinander zu reden, das ist ja doch eine einfache Sache. Aber jemandem gegenüberzutreten und ihm ins Gesicht etwas zu sagen oder etwas zu erfragen, ist eine andere Hausnummer. Ja? Aber wir wollen dieses Schriftprinzip einfach beachten. Ja, heute ist es oftmals so, ich habe das oftmals erlebt, dass es genau umgekehrt geht. Ja? Dass man die Dinge sofort an die große Glocke hängt. Oftmals sind es Missverständnisse oder ja, wie heißt das immer, hast du nicht gehört? Ja? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja? Wir wollen dabei bleiben, in Aufrichtigkeit miteinander umgehen. Und wenn es irgendwelche Dinge gibt, die da irgendwo zwischen uns stehen, dann wollen wir miteinander reden und nicht übereinander. Und wenn miteinander das nicht zielführend ist und nicht weiterführt, dann wollen wir den nächsten Schritt tun. Einen zweiten oder einen dritten mitnehmen und den nächsten Schritt versuchen. Und erst dann sage es der Versammlung. Hier ist es ein offener Brief. Hier geht es darum, die Dinge wirklich weit zu streuen, weit zu verbreiten. Und es ist ja wirklich übel, was Nehemia hier nachgesagt wird. Und eigentlich ist das auch, das hatten wir alle schon mal, ja? Das ist eigentlich nichts Neues. Ihm wird hinterrücks oder, ist eigentlich falsch, in einem offenen Brief nachgesagt, es wird behauptet, dass er sich selbst zum König machen wollte, dass er dazu sogar Propheten bestellt hatte, die das ausrufen sollten, er würde gegen den König arbeiten. Das hatten wir schon mal, nämlich im Kapitel 2, da im Vers 19 und 20, da hatten wir den zweiten Auftritt von den Kameraden, als aber Sambalat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht und Geshem der Araber es hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Das hatten wir alle schon mal. Ja? Nehemia wird vorgeworfen, er würde gegen den persischen König arbeiten, er würde sich selbst zum König ausrufen lassen wollen. Und das sind schon üble Verleumdungen. Und ich staune, wie auch damit Nehemia umgeht. Liebe Geschwister, lasst uns wirklich weise sein, wenn es solche Dinge gibt, in der eigenen Versammlung oder auch darüber hinaus, dann lasst uns wirklich die Dinge anpacken, wirklich dem zielgerichtet nachgehen und wirklich den Frieden suchen. Das hat oftmals irgendwo mit Auseinandersetzung zu tun, ja, und solche Wege, die geht man auch nicht unbedingt gern, ja. Aber uns wird nichts anderes vorantreiben, uns wird nichts anderes weiterbringen, auch im Glauben, im Glaubenswachstum, auch im Wohl der Versammlung, wenn wir nicht mit diesen Dingen wirklich unmittelbar und direkt umgehen und den Dingen nachgehen und die Klärung suchen. Was hier Nehemia vorgeworfen wird, ist wirklich übel. Aber was tut Nehemia? Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nicht geschehen nach diesen Worten, die du sprichst, sondern aus deinem eigenen Herzen erdichtest du sie. Oder man könnte auch sagen, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Das hast du alles frei erfunden. Und so war es ja wirklich. Also Nehemia nimmt auch hier kein Blatt vom Mund. Er weicht der Konfrontation in keiner Weise irgendwo aus. Er macht einfach eine klare Ansage. Und er durchschaut auch hier wiederum ihre eigentliche Absicht. Vers 9. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sprachen, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Ja, eine nächste, die siebte Angriffstaktik des Teufels. Und das ist auch uns bekannt. Ja? Gerüchte, falsche Verleumdungen, üble Nachrede. Und wir wollen auch hier wirklich geistig umgehen. Und mich fasziniert im Vers 9 dieser letzte kleine Satz, dieses schlichte, einfache Gebet, nun stärke meine Hände. Auch in dieser Situation wirft sich Nehemia auf seinen Gott. Und auch hier weiß er, wo Rat und Hilfe ist. Und auch hier weiß er, und das ist ja auch eine Sache, die uns einfach auch frohe Mut machen darf. Ja? Wir haben einen Gott, wir haben einen Herrn, die dich und mich wirklich kennen. Er kennt unsere Gedanken, bevor wir sie überhaupt gedacht haben. Und er weiß auch um unsere Aufrichtigkeit. Ja? Er weiß um unsere Wahrhaftigkeit. Er kann uns wirklich in die Herzen schauen. Er hat die Haare auf unserem Haupt gezählt. Ja? Da liegt ein ganzes Stück Trost und sicherlich auch ein ganzes Stück Verantwortung. Wir können natürlich als Menschen uns viel vormachen. Ja? Wir können uns gegenseitig die Taschen füllen bis zum Stehkragen. Ja? Ich habe so ein paar, so ein, zwei Kameraden so im Sinn. Da halte ich mir dann schon manchmal so demonstrativ dann so die Taschen zu. Ja? Die wissen auch gleich, was die Glocke geschlagen hat. Es gibt ja auch manchmal auch Fromme, die ja nicht so richtig zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden können oder Übertreibung oder wie auch immer. Ja? Wir wollen weise sein. Wir haben einen Gott und einen Herrn, die kennen uns in- und auswendig. Und das ist auch unsere erste Verantwortung. Und wenn wir, wie Nehemia, auch in dieser Situation, jetzt komme ich wieder an dieses blöde Fremdwort, ja, integer sind, wenn wir eine reine Weste haben, wenn wir vor unserem Gott, vor unserem Herrn uns nichts vorzumachen haben, dann wollen wir uns auch nicht durch solche üblen Gerüchte aus der Bahn werfen lassen. Ja? Es ist ja nicht so, dass sich hier Nehemia irgendwo groß rechtfertigt. Ja? Er sagt, es ist nicht geschehen nach diesen Worten. Er stellt ein Stück bloß, aus deinem eigenen Herzen erdichtest du sie. Ja, ist alles irgendwo erfunden, frei erfunden. Aber er verwendet auch hier nicht irgendwo viel Zeit, viel Tara in irgendwelchen sinnlosen Diskussionen oder in irgendwelchen sich rechtfertigen müssen. Er wirft sich auf seinen Gott und nun stärke meine Hände. Und das wollen auch wir tun in solchen Lebenssituationen, die durchaus kommen können. Wenn wir wissen um unsere Wahrhaftigkeit, um unsere Schuldlosigkeit in dieser Sache, dann dürfen wir einfach still auf ihn vertrauen. Wenn dem nicht so ist, und oftmals ist es ja so, dass an manchen Gerüchten auch oftmals auch ein Stück Wahrheit ist, dann wollen wir einfach unsere Knie beugen und Buße tun. Und wenn nötig, auch von Menschen um Vergebung bitten. Ja, Nehemia hatte das hier nicht nötig. Es war wiederum eine neue Finte, eine neue Angriffstaktik der Feinde des Teufels, um ihn irgendwo aus der Bahn zu werfen. Unser Herr, unser Gott kennt uns. Und darin liegt ein Haufen Trost und sicherlich auch ein Stück Verantwortung. Aber wir wollen ihm vertrauen, und auch in solchen Situationen ihm vertrauen und ihm die Dinge übergeben. Und wenn wir da manchmal als Brüder vielleicht auch gerufen sind, Dinge zu ordnen, Dingen auch gezielt nachzugehen, dann lasst uns diesen Dienst auch tun und dieser Verantwortung nachkommen. Das habe ich schon wieder überzogen, aber wir werden die Lustzeit am Kaffee trinken.